Sie zu dürfen, ihre Freundinnen. Genau. Gabriele Trinkle, manche von euch haben schon von ihr gehört, manche von euch sagen, wer ist das? Ja? Und so lasst euch überraschen. Sie sagt vielleicht ein paar Takte zu sich selber. Lasst sie uns aber herzlich begrüßen mit einem kleinen Applaus. Genau.
Oh, Halleluja. Danke, Herr Jesus, für diesen Lobpreis. Ich habe den genossen. Ihr auch? Ganz herzlichen Dank, das war so schön und zart. Ich liebe Power über alles, aber ich liebe auch die Zartheit und ich habe es genossen heute Morgen. Wo ist denn jetzt der Klavierspieler? Da hinten. Also ich bilde mir ein, dass Gott dir was sagen möchte. Ups, komm her. Und zwar habe ich ihn so gehört, ich habe meine Hand auf diesen jungen Mann gelegt. Ich werde ihn einsetzen zu meiner Herrlichkeit. Und deine Stimme ist ein Wohlklang, und zwar deine Sprache. Du singst auch schön, aber es ist deine Sprache, der Klang in deiner Sprache. Und so wie ich es verstanden habe, ich werde ihn einsetzen zum Predigen, zum Evangelisieren, mein Wort zu verkünden. Und deine Stimme hat Autorität. Habt ihr das alle auch gemerkt, wie er das Wort gelesen hat, da kam Autorität. Und interessanterweise will der Feind sofort stören. Irgendein Kind fängt an zu quäken und will verhindern. Sei gesegnet, lieb deinen Herrn und mach weiter und lass dich um alles in der Welt von nichts abbringen, von dem Weg. Da liegt eine große Berufung auf dir. Mach weiter. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mal alt und grau bin und dich höre, mit dieser Stimme vorne stehen und predigen und die Menschen aufwecken. Ich kann mir vorstellen, dass da viele, viele in deinem Kielwasser hinterherrennen. Also sei gesegnet und sei ermutigt. Aber alle anderen gleichzeitig auch. Ich bin richtig froh, wieder mal bei euch zu sein. Letztes Jahr irgendwann war das, glaube ich, mal eine Gebetsschule hier gemacht. Und ich bin außerdem auch froh, mal wieder im frommen Württemberg zu sein, in meinem Heimatländle. Denn im November, ab 1. November, hat mich Gott nach Berlin geschickt, um dort zu dienen. Mein Schwerpunkt ist Gebet. Mein Mandat hat sich etwas erweitert auf Gesamtdeutschland. Und das ist ganz schön heavy da oben, kann ich euch sagen. Ich bin also echt erschrocken, wie viel Druck in Berlin herrscht. Die Christen vorher haben immer zu mir gesagt, wart ab, bis du mal hier wohnst, dann spürst du diesen Druck. Jetzt bin ich ein halbes Jahr dort, habe einige Seminare gemacht, Predigten, habe Sachen erlebt, Leute, mir stehen die Haare zu Berg und ich bin jetzt nur jemand, der gern kämpft. Und der ab und zu oder des Öfteren mal geöffnete Augen in die unsichtbare Welt hat, in die Dunkelheit. Aber was ich da oben zu sehen gekriegt habe und erlebt habe, kann selbst ich manchmal nicht einordnen. Ich liebe den Kampf. Und die Leute da oben, Gott sei Dank bist du endlich hier. Lehre uns kämpfen, schul uns, führ uns, geh uns voran. Und alles, was ich im Moment mache, ist, Herr, öffne mir die Augen und hilf mir, lehre mich zu beten, lehre mich zu kämpfen. Der Satanismus blüht dort oben. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Gemeinden leiden, ihr habt keine Ahnung. Leute, wir hier im frommen Bibelgürtel, wir haben keine Ahnung, wie massiv der Druck im Norden oben ist. Kinder verschwinden, werden benutzt als Opfer für Rituale. Mädchen werden vergewaltigt, die Kinder werden ihnen sofort abgenommen nach der Geburt und als Ritual Objekt benutzt. Abgesehen davon, bei diesen Ritualen, die überlebt man nicht. Das ist grausam. Das ist Deutschland. Das ist mein Land. Das ist nicht Afrika im Busch. Und es ist nicht Deutschland im Mittelalter, es ist Deutschland im 21. Jahrhundert, hier und jetzt. Deshalb genießt die zarte Anbetung, aber lasst euch aufwecken, aufrütteln zum Kampf, um den Feind Einhalt zu gebieten. Der rennt über Deutschland, das ist grausam. Er möchte Deutschland haben. Er hat es ja schon fast gehabt, letztes Jahrhundert. Dann war Kriegsende und Gott war so gnädig. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie lieb Gott Deutschland hat, wie gnädig er ist. Er liebt euch, uns, unsere Nation und will uns endlich in unsere Berufung reinbringen. 70 Jahre Frieden. 70 Jahre die Chance, Buße zu tun, wieder gut zu machen und endlich uns zurüsten zu lassen, um in die Berufung reinzukommen. Und seit Jahrtausenden sind wir berufen zu einer Kämpfernation für Europa, für Israel, für die Welt. Und wenn wir endlich den Mumm haben und die Popacken zusammenkneifen und wissen, wer wir in Christus sind, würden wir aufstehen und würden kämpfen, stellvertretend für andere oder Seite an Seite mit anderen. Die Welt lechzt nach dir, die Welt lechzt nach der Gemeinde Oase. Abgesehen davon habt ihr einen gigantischen Namen. Oase, frisches, lebendiges Wasser. Da kommen alle, die am Verhungern, am Verdursten sind, die sind halb he. Die kommen angekrochen oder werden angetragen und ihnen wird das Wasser gereicht, das Leben gereicht. Ihr habt einen herrlichen Namen. Schreit nach mehr, dass es fließt von Gott auf euch und ihr vor lauter Übermut es nicht mehr halten könnt und in die ganze Stadt reinfließen lasst und in die ganze Umgebung rein. Und dass das wirklich wahr wird, was wir vorhin gesungen haben. Ich bin verliebt und brenne nur für dich. Wenn wir alle so verliebt wären in unseren Herrn und so brennen würden, würde Deutschland etwas anders aussehen. Ich will euch nicht kritisieren, aber das ist einfach das, was ich glaube. Und mein Auftrag sehe ich so, ermutigen, ermutigen, deswegen heißt mein Verein auch, den ich gegründet habe und meinen Dienst, Ermutigungsdienste und zurüsten die Christen zum Kampf. Priorität anbeten, ihn lieben, ihn anbeten mit Kraft und Macht und Zartheit, Geist und Wahrheit, aber dann auch Augen auf und Kampf, den Feind zurückweichen, damit wir Land gewinnen, damit wir zum Segen werden für andere. Ihr kennt, das kann ich einstecken. Ihr habt alle sicher die Geschichte gehört mit den drei Pastoren, die in der Türkei umgekommen sind, gefoltert und ermordet wurden. Ein deutscher Pastor war dabei. Mein Pastor in Berlin kennt ihn persönlich. Der ist mit 151 Messerstichen niedergemetzelt worden. Und ich glaube, dass eine neue Ära begonnen hat. Eine neue Ernsthaftigkeit. Die Zeit der Märtyrer kommt wieder. Die Zahl ist noch nicht voll. Wir werden ganz, ganz neu herausgefordert werden in der Zukunft. Auch in Deutschland. Das rückt immer näher. Die Türkei ist nicht so weit weg. Die wollen in die EU. Das kommt immer näher. Manche leiden auch schon in Deutschland, weil sie Christen sind und die Esoterik viel lieber man hat und dieses Feng Shui-Zeug und dieses und jenes hat man alles lieber und sägt die Christen ab. Es hat begonnen und wir können mit diesen Gaben und den Segnungen und alles, was bis uns her wohlgetan hat, können wir nicht mehr existieren im Morgen. Das war gut, Tradition ist gut, wie es du vorhin gesagt hast. Es kommt zusammen, die Tradition, das Gute behaltet, seid offen für das Neue. Und Gott möchte uns Neues dazu schenken. Eine Einheit zustande bringen von alten Segnungen, von den alten Brunnen. Ich bin so dankbar, dass ich im Osten bin. Eigentlich haben wir unsere ganzen geistlichen Wurzeln im Osten. Luther war da, dort fing das Ganze an. Herrenhut ist alles im Osten. Und wir hier, wir sind oft so stolz und denken, wir haben's, wir sind's und haben keine Ahnung, was der Osten uns zu bieten hat. An Wurzeln, an Brunnen, aber auch an geistlichem Leben. Als ich ankam, dort hat ein Pastor, aber nicht nur einer, es waren mehrere, aber der erste war für mich der eindrücklichste, unter Tränen gesagt, ach nu Gabriele, wir haben doch hier im Osten auch. Ihr wusst, wie wir leben sollen. Und nun kommen die Wessis an und sagen, wir hätten alles falsch gemacht. Und hat Tränen in den Augen gehabt. Und ich dachte, wer sind wir, Kotzbrocken eigentlich? Und ich habe dann Buße getan, weil die haben 40 Jahre Sozialismus überlebt. Die konnten nicht studieren, was sie wollten, die konnten ihre Berufe nicht ergreifen, die sie wollten, mussten das machen, was ihnen der Staat vorgegeben hat, und die haben Glauben gehalten. Also ich werde manchmal ganz klein mit Hut da drüben und bin dankbar für die Bereicherung, die ich da erlebe. Und um wirklich neu zugerüstet zu werden für das, was jetzt kommt. Das neue Zeitalter hat begonnen. Es gibt Verheißungen, die sind gigantisch, was alles geschehen wird. Aber wir müssen ein bisschen was dazu beitragen. Gott möchte uns die Augen öffnen für seine geistlichen Dimensionen. Er möchte jeden von uns und uns kollektiv in neue Level reinführen. Wir sind schon viel zu gemütlich auf dem Level, wo wir waren. Es will was Neues durchbrechen. Und das spürt man allgemein auf dem ganzen Globus. Und ich möchte euch in die Geschichte mit hineinnehmen von, habt ihr die Bibel dabei, 2. Könige 2, Elia und Elisa. Da geht es um geöffnete Augen haben. Ich liebe diese Geschichte je länger, je mehr. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinabkamen nach Bethel, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, hinaus zu Elisa und sprachen: Weißt du auch, dass der Herr heute vor deinen Augen weggenommen wird? Und er sprach: Auch ich weiß es wohl, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst und ich lebe, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn vor deinen Augen wegnehmen wird? Und er sprach: Ja, auch ich weiß es wohl, aber schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und sie gingen beide miteinander. Und die 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von der Ferne, aber die beiden standen am Jericho, am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, so dass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir 2 Teile von deinem Geist zufallen. Er sprach: Du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wirst du es nicht geschehen. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wetter gegen den Himmel. Das ist eine traumhafte Geschichte, finde ich. Elia weiß ganz genau, heute ist der Tag, da werde ich nach Hause gehen. Ist doch traumhaft, mit der vollen Manneskraft noch auf dem Weg zu sein und zu wissen, heute werde ich heimgehen. Und ich gehe diesem Heimgehen entgegen. Ich liebe diese Bibelstelle: Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Und ich wünsche mir, dass die Lehre mehr und mehr ins Land kommt. Sie ist überhaupt noch nicht drin. Dass wir die Christen trainieren, siegreich im Glauben zu sterben. Mir schafft es kaum, im Glauben zu leben, geschweige denn zu sterben. Aber das finde ich so, so wichtig, weil wir alle da mal durchgehen müssen, es sei denn, Jesus kommt heute noch wieder oder während unserer Lebzeit. Wenn er nicht zu meinen, deinen Lebzeiten kommt, müssen wir alle durch den letzten Feind durch den Tod. Und keiner trainiert uns dafür. Von keiner Kanzel wird's gelehrt. Dann geh ins Wort, studiere das Wort Gottes und lass dich führen, wie es aussehen kann, siegreich im Glauben zu sterben. Das ist wichtig für Jung und Alt, denn da heißt es, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Also heute bedenke ich und werde klug dadurch, dass ich sterben muss irgendwann mal. Wenn ich das bedenke, werde ich heute klug und kann dementsprechend leben. Scheint gar nicht so schlecht zu sein. Also setz dich damit auseinander. Es ist nichts Tragisches, Dramatisches. Es ist das freudigste Ereignis. Ich verlasse diesen Tempel hier, diese Hülle, diese sterbliche Hülle und bekomme meinen Herrlichkeitsleib und gehe hinüber in die Ewigkeit ohne Schmerz, ohne Tränen, ohne Krankheit, ohne Leid, nie mehr Tod. Und dort ist es gigantisch dort oben und Gott möchte uns mehr und mehr die Augen öffnen. Hey, guck, das ist meine Welt, das ist die Ewigkeit. Die habe ich geschaffen, bevor ich diesen Globus da unten geschaffen habe. Und ich habe euch als mein Gegenüber geschaffen und ich habe euch erkauft durch das Blut Jesu, meines Sohnes, und dass ihr hineinkommt in diese Herrlichkeit. Das ist das Ziel, worauf wir hinleben. Auf diesen Tag leben wir zu, dass Jesus wiederkommen kann und uns holen kann, seine Braut, seine heilige, saubere, fleckenlose, weiß gekleidete, schöne Braut. Ach, herrlich. Und das bist du und ich. Das ist die Oase, das ist Treffpunkt Leben. Das ist die Christusgemeinde in Berlin, das ist im Busch in Afrika eine Gemeinde, wir sind alle seine Braut. Das ist das größte Wunder, das ich mir vorstelle, dass das Jesus schafft, eine Braut. Eine, keine katholische, keine landeskirchliche, keine pietistische, keine charismatische und was es sonst noch alles gibt. Der schafft es, eine Braut. Ist doch grandios. Das wird herrlich, Leute. Und um dahin leben zu können, im Sieg, will Gott uns die Augen öffnen und uns in neue Dimensionen führen. Und ich glaube, dass die Zeit gekommen ist, nicht nur, dass es jetzt die Märtyrer wieder gibt, sondern auch die Zeit des Elia. Es heißt in der Bibel, der Geist des Elia wird kommen, bevor das alles geschieht. Was ist denn der Geist des Elia? Es sind auch die Gaben des Elia. Es wird wiederkommen. Und es hat begonnen, Leute. Die gute Botschaft ist, die ganze Bibel, aber ich gehe heute auf diesen Teil der Bibel ein, die gute Botschaft ist, die Dimension ist da. Gott will ganz viele hineinführen in diese neuen Dimensionen. Und wir spüren's, mehr oder weniger, alle. Der Elisa, der Prophetenjünger von Elia, hat es gespürt, irgendwas Bedeutsames geschieht heute. Und der Elia in seiner souveränen, alten Art, der hat schon lang genug gelebt, der wusste Bescheid, ich gehe jetzt heim, ich werde grandios abgeholt werden, irgendwas kommt, ich weiß nicht, ob er es gewusst hat, genau, aber er wusste, dass etwas geschieht und er hat gesagt, hey, bleib du hier, ich muss jetzt nach Bethel gehen. Und der Schüler von ihm, nee, dich lass ich nicht. Kennt ihr das? Ich verlasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da gibt's mehrere Geschichten in der Bibel, aber die hier ist echt gut. Ich verlasse dich nicht. Ich lauf mit dir hin, wo immer du hinzappelst. Ich gehe mit, ich mach mit. Oh, der Elia gedacht, den kann ich nicht abschütteln. Also soll er halt mitlaufen. Dann geht er weiter. Aber selbst die Prophetenjünger, die jetzt nicht Jünger von Elia waren, wohl von jemand anderen, hatten auch die Prophetie. Und haben es dann dem Elisa gesagt, hey du, weißt du, dass dein Herr heute von dir genommen wird? Und er, ja, sei schon still, das ist mir auch bekannt. Also ich störe mich nicht, ich muss hier voll mitkriegen, was geschieht. Und dann waren die still und sind weggegangen. Und dann hat Elia gesagt, ich muss jetzt nach Jericho, bleib du hier. Und er wieder, nein, dich verlasse ich nicht. Wieder dieses Dranbleiben, ich gebe nie auf, dich verlasse ich nicht, ich will das erleben, was immer da kommt. Und Elia hat ihn gelassen und die zwei sind weitergezogen. Und wieder kamen andere Prophetenjünger, die gesagt haben, hey, weißt du, dass dein Herr heute von dir genommen wird? Das war überall spürbar im Land. Da geschieht was. Dieser Prophet Gottes, der bekannt war, der wird heute genommen werden. Und wieder sagt Elisa, ja, das ist mir bekannt, schweigt nur still. Haltet endlich die Klappe, weiß ich ja, lasst mir meine Ruhe, ich muss da mitgehen, ich will nicht gestört oder behindert werden. Und dann kommt das Finale, Elia sagt, ich muss zum Jordan. Und wieder, ich verlass dich nicht. Ich geh mit, kapier's endlich. Du kannst hingehen, wohin du willst, bis zum letzten Moment, ich verlass dich nicht. Okay, und dann nimmt er seinen Mantel. Oh, das muss herrlich gewesen sein. Diese Autorität, Souveränität, diesen Glauben von dem Elia in der vollen Manneskraft. Bald werde ich heimgehen. Nimmt seinen Mantel, wickelt ihn zusammen und schlägt aufs Wasser. Und der Jordan teilt sich. Und die können trockenen Fußes darüber gehen. Kennt ihr Mose? Der hat auch was in die Hand gekriegt. Der bekam den Stab. Gott hat ihn hineintrainiert und hat ihm einen Stab in die Hand gegeben. Das Symbol von Zeichen, ein Zeichen von Macht und Kraft und Autorität. Bei Mose war es der Stab, bei Elia war es der Mantel. Es sind immer wieder Symbole, Zeichen von Macht und Kraft und Autorität. Und dann sind die zwei darüber gelaufen. Die anderen fremden Prophetenjünger, die sind weggezogen und haben von der Ferne das ganze Szenario beobachtet. Und als sie da drüben waren, fragt er Elia, was soll ich dir tun? Hast du noch irgendeinen Wunsch, bevor ich gehe? Und dann ist doch der so unverfroren, der Elisa, und sagt, ich will zwei Anteile von dir haben. Das heißt, doppelte Kraft, doppelte Macht, doppelte Autorität. Ganz schön frech, ne? Und ich meine, der Elia hatte doch wirklich Power. Und jetzt sagt der Schüler von ihm, ich will das Doppelte von dir. Wenn man die ganze Geschichte kennt, das Judentum, Hebräisch, ein bisschen weiß, wie es dort abläuft, der Erstgeborene bekam immer zwei Anteile. Und Elisa war wohl der erste Schüler von ihm. Vielleicht hat er gar nicht so unverfroren gebetet, sondern einfach typisch für das, was da so Usus war. Und hier ist es so genial, dass Elia nicht gleich losplappert und segnet, wie wir es oft machen, wie ich es oft gemacht habe, bis Gott mich dann langsam eines Besseren belehrt hat. Viele kamen zu mir, oh, ich möchte die Gaben haben, die du hast. Und ich voller Freude natürlich gesegnet. Und nachher hat Gott mir gesagt, ich wollte das gar nicht. Frag mich, mit was ich den anderen segnen will. Und Elia hat hier so genial reagiert, der hatte das Ganze auf Gott hingeschoben. Und er hat gesagt, wenn du siehst, wie ich von dir genommen werde, dann wird so geschehen. Wenn du genau siehst, wenn du geöffnete Augen bekommst in dem Moment, dann wirst du die doppelte Kraft haben. Genial und hinterhergesetzt. Wenn du es nicht siehst, dann sieht es eben nicht. Da gab es nichts mehr. Ja, jetzt bete halt nochmal und jetzt bete nochmal und segne mich nochmal. Jetzt gehe ich vielleicht noch zu dem vor und lass mich von dem segnen. Vielleicht kriege ich es von dort oder vielleicht kriege ich es von dort. Anstatt dass wir zu Gott gehen und fragen, was willst du mir schenken? Er macht die Antwort von Gott abhängig, was Gott tun möchte. Aber er fordert auch gleichzeitig Glauben heraus. Wenn du siehst, dann wirst du es bekommen. Könnt ihr euch vorstellen, also ich kann mir vorstellen, dass der Elisa geschrien hat, Herr, öffne mir die Augen, ich möchte sehen. Seit wie vielen Jahren singen wir in unserem charismatischen Kreisle den Chorus, Herr, öffne mir die Augen, ich will dich sehen. Seit Jahr und Tag kenne ich das Lied. Das wird nuntergeschnurrt, irgendwann sollten die Leute sehen oder mal ein anderes Lied singen oder vielleicht andere Bittgesänge an Gott bringen, dass uns die Augen geöffnet werden. Vielleicht scheint es nicht zu geschehen dadurch, dass ich so ein Liedle singe. Aber ich möchte geöffnete Augen. Ich wünsche mir noch viel, viel mehr zu sehen. Jetzt erst recht, nachdem ich mehr erkenne, wie massiv der Druck in Deutschland ist, was da alles geschieht. Ich brauche noch mehr Einblick. Ich muss noch mehr sehen, um mit Weisheit und Autorität kämpfen zu können. Der Glaube wurde geweckt durch die Aussage von Elia zum Elisa. Und Elisa hat alles reingeschmissen, schon die ganze Zeit. Ich verlasse dich nicht. Und jetzt, Herr, öffne mir die Augen. Und Gott war gnädig. Der hat seine Prophetenschule bestanden. Vielleicht war das das Abitur oder der Doktortitel oder was weiß ich was. Jedenfalls hat er die Prüfung bestanden. Gott war gnädig und hat ihm die Schuppen von den Augen genommen oder die Vorhänge aufgezogen oder die Rollläden hoch. Und er konnte sehen. Da kam aus dem Himmel ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Sichtbar, da gab es eine Begegnung zwischen der Ewigkeit und der Zeitlichkeit, zwischen der unsichtbaren Welt und dieser sichtbar materiellen Welt hier unten. Und wenn wir wenigstens das Wort so weit lesen würden, dass wir wissen vom Wort her, es gibt eine Herrlichkeit da, es gibt eine Welt, die unsichtbare Welt, und die ist bevölkert. Da gibt's gigantische Sachen, nicht nur feurige Wagen, aber das finde ich schon mal genial, so einen feurigen Wagen. Und dann mit so einem feurigen Wagen abgeholt zu werden, da einzusteigen, mit diesem Leib noch, und in dem Moment, wo ich einsteige, verlasse ich diesen Leib, bin im Herrlichkeitsleib, hab den Tod in null Zeit durchschritten, und geh in die Ewigkeit hinein, zu den Engeln, zu den Cherubimen, zu den himmlischen Heerscharen, die Gott anbeten, nonstop und heilig, heilig, heilig bist du, Herr Gott Zebaoth. Und die tanzen und die freuen sich. Und da gibt's zu essen, da gibt's zu trinken, da gibt es Pferde, da reiten sie auf welchen Rossen, da gibt es Kampfengel, die haben ihre Schwerter in der Hand und die bekämpfen den Feind. Da gibt es von der dunklen Welt Mächte, die Länder beherrschen, Nationen beherrschen. Kennt ihr alles von Daniel? Der hat gebetet, der hat eine Antwort von Gott erfleht mit Fasten und Beten. Und die kam 21 Tage lang nicht. Und Gabriel war beauftragt, der Erzengel, bring dem Daniel die Antwort. Und er musste durch diesen Lufthimmel, durch diese dämonische Schicht durch. Und es war Kampf, der ist schier nicht durchkommen. Michael, der Kämpfer, der Erzengel, hat gesagt, ups, dem muss ich mal zur Hilfe kommen, da geschwind. Und zack, in Lichtgeschwindigkeit war er beim Gabriel und hat gekämpft. Ich kann mir das nicht vorstellen, Herr Jesus, Entschuldigung, aber ein Stückchen stelle ich mir es halt nur vor, ne? Wie der da gekämpft hat und die Bahn frei gemacht hat für den Gabriel, dass er runterkommen konnte, beim Daniel erschienen ist, die Antwort, die Botschaft gebracht hat und wieder weg war. Und wir wissen aufgrund der biblischen Aussage, dass Michael gesagt hat, und wenn ich fertig bin jetzt hier mit diesem Kampf über den Prinzen von Persien, dann muss ich nach Griechenland und gegen den griechischen Geist angehen. Und gegen den kämpfen wir heute noch. Leider mit wenig Erfolg. Ich wünschte, wir wären endlich solche Kämpfer, dass wir diesen Geist bekämpfen könnten, der unser Denken infiltriert und den Glauben zunichte macht, noch und nöcher. Wenn irgendetwas Übernatürliches kommt, kommt der griechische Geist, das kann nicht möglich sein, das ist nicht wahr, das schaffst du schon gar nicht. Und es ist, naja, anders zu verstehen, muss man so und so verstehen. Der ist gegen den Glauben, kontinuierlich. Und besonders in der Endzeit wird es nur ein Kampf sein, der Söhne Griechenlands gegen die Söhne, gegen Zions. Aber Jesus hat gesiegt, die Söhne Zions werden siegen. Jesus ist im Himmel, dort steht sein Thron. Er ist der Löwe von Juda. Könnt ihr euch vorstellen, im Lufthimmel, wenn der Löwe von Juda brüllt? Es gibt manche Lieder, die das versuchen auszudrücken. Wenn Jesus, der brüllende Löwe, das erschallen lässt, dann gibt's hier unten ein Erdbeben irgendwo. Oder irgendein Vulkan explodiert oder ein Tsunami kommt und das Seebeben geschieht, weil da so eine Gewalt und so eine Macht ist. Was immer im Lufthimmel geschieht, hat hier unten seine Manifestation, weil wir eine Einheit sind. Und in dem Moment, als Elisa den Elia hat gehen sehen, hat sich das getroffen, die Ewigkeit und die Zeitlichkeit. Das Universum mit dieser Welt, die unsichtbare Welt mit der sichtbaren Welt. Das muss ein gigantischer Moment gewesen sein, den so im Himmel verschwinden zu sehen, diesen feurigen Wagen. Okay, und dann war er weg. Und dann war wieder der Alltag da. Mann, sind manche Konferenzen so gut. Und dann kommt der blöde Montag. Dann bin ich wieder in der Schule, dann bin ich wieder am Arbeitsplatz, da habe ich wieder meinen Partner und habe wieder Krach und oh, mit der schon wieder und so weiter. Und dann kommt alles wieder und man kommt wirklich vom Berg der Verklärung nur noch ins Tal und denkt sich, oh, das war's jetzt. Das erleben wir alle immer wieder. Und da war der Elisa plötzlich ohne seinen Boss. Aber Gott sei Dank hat der Elia in dem Moment, als er in diesen Wagen eingestiegen ist oder neiglupft wurde oder wie auch immer, seinen Mantel fallen lassen. Oder hat ein Engel den Mantel abgenommen und hat ihn dem Elisa vor die Füße gelegt, weiß ich nicht. Und der Elisa denkt sich, oh, das ist der Mantel. Und ich habe gesehen, boah, ich habe die doppelte Kraft. Und jetzt testet er das gleich. Der nimmt den Mantel, knullt ihn zusammen und zack über den Jordan. Und es, in Anführungszeichen, versteht mich richtig, funktioniert. Der Jordan teilt sich und der Elisa geht stolz drüber. Ich hab's erreicht. Ich habe geöffnete Augen, ich habe Autorität, ich habe Kraft und jetzt diene ich. Und Gott ist so genial, kaum haben wir etwas, setzt er uns ein. Denk ja nicht, dass du eine Gabe kriegst zu deinem Privatvergnügen. Ja, kriegst du auch, es ist wunderschön. Aber Gottes Herz ist, dass du diese Gabe auch sofort einsetzt. Zu seiner Herrlichkeit, für ihn, zum Dienst, für die Welt, für deinen Nächsten. Und plötzlich ist der Elisa, der Prophet, und hat einen Jünger, hat einen Diener. Und da waren sie gerade in der Stadt Dothan und da kamen feindliche Heere von irgendwoher und wollten das Volk Israel angreifen. Und da hat man auf den Hügeln von der Ferne gesehen, das feindliche Heer, das sich da positioniert hat. Und es war so viel, es waren so viele Krieger, die sich da aufgestellt haben, noch und nöcher. Und der sieht dieses kriegerische Heer und denkt, meine Güte, wir sind so ein kleines Volk. Um Himmels Willen, lieber Gott, wie schaffen wir diesen Kampf? Wie können wir diese Feinde in die Flucht schlagen oder besiegen? Wie schaffen wir das? Das geht doch gar nicht. Und Angst packt ihnen. Da heißt es sogar, er sagte, o weh, mein Herr, was sollen wir tun? Sagt der Diener zum Elisa. Nicht sehen macht Angst. Wenn wir nichts sehen, macht es Angst oder bringt er Unsicherheit? Man weiß nicht recht, wie beten, nicht wie recht was tun. Ich habe ein paar Bekannte, die sagen immer, ach, du hast gut, du siehst, da macht's Beten, ist es Beten leichter. Und ich muss eigentlich gestehen, das stimmt. Wenn man sieht, ist es wirklich leichter. Deshalb möchte ich euch hungrig machen, dass ihr sehen wollt. Dass ihr geöffnete Augen bekommt, mehr und mehr, um in dieser Welt mit geöffneten Augen zu laufen und zu dienen. Und beten zu lernen und dienen zu lernen. Elisa reagiert so gelassen auf den Angsthasen, den er da als Diener hat. Und sagt, zuerst sagt er, fürchte dich nicht. Also zuerst bringt er die Beruhigung. Wenn du nicht siehst, fürchte dich nicht. Sagt noch dazu, weißt du, die auf unserer Seite sind, sind viel, viel mehr als die, die auf der anderen Seite sind. Das hört sich gut an und wenn ich nicht sehe, ist das ein nettes Sätzle, bringt mir so viel auch nicht. Aber trotzdem spricht der Elisa erst einen Trost und eine Ermutigung aus und dann fordert auch er Glauben heraus und betet, Herr, öffne ihm die Augen. Weil er genau weiß, wenn wir geöffnete Augen haben, lebt sich's leichter. Und wieder sind's die feurigen Wagen, die da im Lufthimmel vor dem feindlichen Heer sich positioniert haben. Viel, 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 viel mehr feurige Wagen sind auf der Seite Israels, als wie die Feinde an Anzahl haben. Und wenn man das sieht, Leute, dann braucht man keine Angst haben. Dann hat man einfach keine Angst mehr. Seid gesegnet mit geöffneten Augen, so viel wie Gott euch zeigen möchte. Oder so viel wie du willst. Oder so viel wie du verkraftest. Es ist saumäßig ungemütlich, mit geöffneten Augen zu leben. Denn das fordert mich heraus. Wenn ich sehe, muss ich was damit tun. Sonst werde ich schuldig. Durch Unterlassungssünde, wenn ich nicht irgendetwas tue. Gott schenkt mir nicht nur zum Vergnügen geöffnete Augen. Okay, er zeigt ein manchmal manches, das ist bei mir, einfach zur Auferbauung, zur Ermutigung. Aber sehr oft zeigt er Dinge, hey, das ist los und jetzt tu was oder tu das, was ich dir sage. Und wir alle sind umgeben von diesen Chariots of Fire. Und der Geist des Elia ist ausgegossen und er wird kontinuierlich ausgegossen, mehr und mehr in diesen Zeiten. Ich weiß nicht, wo wir stehen in der Endzeit, aber dieser Geist wird ausgegossen. Immer mehr Christen fangen an zu sehen, immer mehr Christen tauchen ein in neue Dimensionen, in das Übernatürliche. Wir haben einen übernatürlichen Gott, einen unsichtbaren Gott und doch sichtbar. Und er möchte dich damit hineinnehmen in diese Dimension. Und wir alle lechzen danach, um fit zu werden, fähig zu werden, zu bestehen in dem, was auf uns zukommt. Der Geist des Elia sind geöffnete Augen zu haben, als erster Punkt. Der Geist des Elia ist Kraft und Macht und Autorität, Wunder zu tun. Der Geist des Elia ist Furchtlosigkeit, gepaart mit heiliger Gelassenheit. Ist Gott für mich, wer kann wider mich sein? Wenn ich diese Heerscharen Gottes sehe, was machen da die paar Millionchen von Dämonen aus? Oder selbst wenn es Milliarden sind, hat Gott dennoch doppelte Anzahl oder zehnfache Anzahl von Cherubim und Seraphim und seinen dienstbaren Geistern, seinen Engeln. Die sind in der Unterzahl. Sein Heer ist immer in der Überzahl. Der Geist des Elia ist Heiligkeit als Lebensstil. Erkenne endlich, was Sünde ist und fang an, die Sünde zu hassen und zu lassen. Beißt endlich die Pobacken zusammen und sagt Nein zur Sünde und werdet radikal. Ich habe den Eindruck, dass Jesus da steht und sagt, bitte, bitte entscheidet euch endlich radikal für mich. Dieses Wischiwaschi hat ein Ende in dieser Zeit, sonst kommt ihr in der Endzeit nicht durch. Die Bibel drückt es anders aus. Warum hinket ihr auf zwei Seiten? Ist mir völlig egal, welche Terminologie wir da gebrauchen. Aber entscheidet euch radikal für Jesus und radikal gegen Satan, gegen die Sünde. Radikal für ihn, für seine Gaben, für seine Art und Weise, für seine Methode. Und er ist ein kreativer Gott, er schafft jeden Tag neu. Ihr könnt euch auf keine Methode verlassen. Das ist das Abenteuer. Ich hatte ein herrliches Erlebnis gestern, will es heute wieder so machen, funktioniert es nicht. Und Gott sagt, ich bin Schöpfergott, ich mache es heute anders. Er hat uns letztes Jahr in die Wüste geschickt, geh mit Schlagzeug in die Wüste, also nach Israel, und kämpf da für Wasser. Zweimal durften wir Schlagzeug benutzen. Beim dritten Mal hat er gesagt, wage nicht das Schlagzeug wieder einsetzen. Ich bin ein Schöpfergott, ich will es jetzt beim dritten Einsatzteil anders machen. Ups, da erschrickt man. Er öffnet mehr und mehr die Augen. Ich war so überwältigt. Im März dieses Jahr durfte ich wieder nach Israel reisen, den fünften Teil des siebenteiligen Auftrags Wasser für die Wüste und der Golan gehört Israel ausführen. Und da habe ich zu Hause in Berlin vorher ein Erlebnis gehabt, wo ich kann es schwer erklären, wo ich plötzlich im Lufthimmel über dem Golan war und einen Engel gesehen habe, einen wunderschönen, strahlenden, souveränen, heiligen Kampfengel, Kriegsengel. Der stand in der Mitte vom Golan und beherrschte das ganze Land. Und ich dachte, boah, da gehe ich hin. Wenn der da ist, dann brauche ich keine Angst haben. Und dann in Israel habe ich Sturm gebetet. Herr Jesus, wie sollen wir es genau machen? Welche Strecke, wo genau den Gebetsauftrag ausführen? Und plötzlich war ich wieder irgendwo, kann das schwer erklären, im Lufthimmel, versetzt an himmlische Orte oder wie man es nennt. Jedenfalls wieder über dem Golan. Und da war wieder dieser Engel, zum zweiten Mal gesehen. Und dann habe ich so dunkle Schichten gesehen, die über Israel gelagert sind. Und dann auch fast global, alle pointiert auf Jerusalem hin. Da ist alles fokussiert. Dort findet es, ist der Taumelbecher in der Endzeit. Dort will der Feind alles zunichte machen. Hat er schon immer so gemacht. Der hat schon zu Jesu Zeiten, als er geboren wurde, die kleinen Kinder ermorden lassen, damit Jesus nicht geboren werden kann. Jetzt will er Israel von der Landkarte wegwischen, damit Jesus nicht wiederkommen kann in sein Land, weil es sein Land nicht mehr gibt. Es ist immer der gleiche Plan. Lernt den Feind endlich kennen, aber aus der Bibel heraus. Nicht aus irgendwelchen anderen. Geht ins Wort, geht ins Wort, geht ins Wort. Jesus ist das fleischgewordene Wort. Dort lernst du ihn und Gott am allerbesten kennen und seine Prinzipien. Jedenfalls war ich hin und weg von dem Engel und dachte, boah, danke Herr, der ist ja immer noch da. Also kann ich mit ruhigem Gewissen den Einsatz ausführen. Und dann hat Gott, hat er gesagt, schau genau. Und ich habe gesehen, wie der Engel in diese Netzwerke von dunklen Schichten so hineingreift und die hochhebt. Und dann seine flache Hände drunter, also beide. Und wenn man also Netz oder sowas hochhebt, gibt es so einen Tunnel darunter. Also kann man praktisch darunter in Freiheit laufen. Und ich dachte, boah, Jesus, du hebst alle Dunkelheit so über uns weg, dass wir sicheren Schrittes da laufen können und unseren Dienst ausführen können. Und in dem Moment höre ich, wie der Engel mich anspricht, der hat es so hochgehoben und schaut zu mir runter und sagt, ihr seid die Artillerie, wir sind die Air Force, jetzt lauf. Boah, das war eine Donnerstimme, mich knallte es nur noch hin und ich sag, ja, ich lauf, Herr, ich mach alles. Leute, wenn Gott auf unserer Seite sind und wir ein bisschen geöffnete Augen haben und Ohren, das ist traumhaft, dann rennen wir über diesen Globus und retten von den Hecken und Zäunen alles rein, dass das große Hochzeitsmahl, das Fest aller Feste endlich stattfinden kann. Und keiner muss Angst haben. An dem Punkt, im Namen Jesu, alle Menschenfurcht, alles Duckmäusriche, alle Minderwertigkeit, die weicht von euch. Das ist jetzt Schluss. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus als dein Herrn, dein Heiland angenommen hast, dann bist du eine geheiligte Persönlichkeit, ein Botschafter an Christi Stadt hier, ausgestattet mit seinen Gaben. Die ganze Power des Himmels, die ganze Kraft Gottes ist in dir. Nichts ist dem unmöglich, der da glaubt. Dir, jeder, der hier sitzt und Christ ist, dir ist nichts unmöglich, wenn du glaubst. Nichts ist dir unmöglich. Geh endlich hin und predige das Evangelium, weck die Toten auf, reinige die Aussätzigen und heile die Kranken, treib die Geister aus, mach zu Jüngern alle Völker, füllt endlich diesen Auftrag aus, erfüllt diesen Auftrag. Och, ich? Ja, du. Vor allen Dingen die Jugend und wir Älteren, wir müssen beten lernen, dass wir hinter der Jugend stehen, um die Jugend stehen und den Weg frei beten für die Jugend. Seid gesegnet im Namen Jesu, mit dieser Mut, mit dieser Kühnheit hinzugehen. Und wagt es, nicht loszulassen. Ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Ich lass dich nicht, es sei denn, du öffnest mir die Augen. Ich möchte in dieser Endzeit bestehen können. Ich habe vor vielen Jahren in einer Veranstaltung mal erlebt, dass ein Lied gesungen wurde, Herr, sende dein Feuer. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Also irgendwas mit Feuer. Und dann kam so ein kleiner, dann habe ich gesehen, wie ein feuriger Wagen im Himmel fuhr. Ich habe aber keine Straße gesehen. Aber ich habe gesehen, wie sich die Reifen bewegen. Und der Wagen mit einer Geschwindigkeit da war. Da war Wind und es war herrlich. Und die Räder, auf was immer die auch fuhren, haben Funken gesprüht. Und ein Funke traf mich hier und ich knallte hin und in dem Moment sprach Gott zu mir, ihr habt überhaupt keine Ahnung, um was ihr betet. Ihr kennt mein Feuer noch gar nicht. Es ist heiliges Feuer, verzehrendes Feuer. Ihr schreit und singt und betet um ein Feuer, ihr habt aber noch keine Ahnung. Studiere, was das Feuer ist. Ich bin ein verzehrendes Feuer und ich bin heilig. Und da hat er mir die Predigt geschenkt. Und ich war sowas von begeistert von diesem feurigen Wagen, dass in mir alles nur schrie, Herr, ich möchte da einmal einsteigen. Einmal hier unten, Herr. Wenn ich in der Ewigkeit bin, fahren wir da vielleicht ganz natürlich. Das ist so wie S-Bahn fahren vielleicht, keine Ahnung. Jedenfalls schrie ich, Leute, ich schrie 3 Jahre bis zum nächsten Erlebnis. bis es wieder eine Situation in einer Anbetungszeit gab, wo ein feuriger Wagen kam und der vor mir Halt gemacht hat und ein Engel den Wagenschlag aufgemacht hat und gesagt hat, steig ein. Und ich bin ganz vorsichtig eingestiegen. In die letzte Ecke habe ich mich unten hingehockt. Ich, wer den Wagen gefahren hat, weiß ich nicht. Der Engel hat mir so gefallen, oder war es ein Mensch, der Elia, also was weiß ich, wer es war. Jedenfalls, es war gigantisch, da drin zu fahren. Aber ich meine, so arg viel gesehen habe ich auch nicht, wenn ich in der Ecke hocke. Aber okay, weiter war ich halt mit meinem Mut damals nicht. Und dann vergingen wieder Jahre bis zum nächsten Erlebnis. Und da hat Gott gesagt, kam wieder ein Wagen, der vor mir Halt gemacht hat. Und Gott gesagt hat, ich möchte dich lehren, dich vorbereiten, um in diese Dimension einzutauchen. Es geht ja nicht darum, dass wir einen feurigen Wagen fahren, so wie alle Jahr gibt's irgendwann einmal das Oktoberfest und ich steige in irgendwas Spektakuläres ein und habe 2 Minuten einen Kick und dann das ganze Jahr nichts mehr. Darum geht es nicht. Es geht darum, kontinuierlich in einer neuen Dimension zu leben. Um das geht es. Und als dieser Wagen dann nach weiteren Jahren wieder einmal vor mir hielt, hat Gott mich gelehrt, wie man sich vorbereitet für diese Dimensionen. Und da hat er mir erklärt, was diese Stufen zum Einsteigen bedeuten. Und wir hatten es vorhin schon im Gebet hier im Gottesdienst. Herr, reinige uns durch das Wasserbad deines Wortes, hast du vorhin gebetet. Oder einer. Und die erste Stufe zum Einsteigen in diese Dimension war das Wasserbad. Die ganze erste Stufe war Wasser. Und Gott hat gesagt, stell dich auf diese Stufe. Und es war ein komisches Gefühl, im Glauben da jetzt da hochzusteigen auf Wasser. Die ganze Stufe war Wasser. Und Gott hat gesagt, das ist das Reinigungsbad des Wortes. Geh ins Wort Gottes, lass dich reinigen, erneuer dein Denken. Es ist das Wort Gottes, das gilt. Und es war lange Zeit, die ich auf dieser Stufe stehen musste, bis es dann hieß, geh auf die zweite. Und ich hatte gar keine Lust so richtig auf die zweite. Denn die zweite Stufe war nur Feuer. Und auf dieses Feuer zu treten, hat mir Angst bereitet. Ich hatte Angst vor dem Schmerz des Feuers. Eigentlich war es nachher gar kein Schmerz. Es war nur die Vorstellung, dass es wehtun könnte. Aber Gott möchte wegbrennen, alles, was ihm nicht gefällt. Und da gibt's in allen unseren Leben, in meinem und in deinem, einfach noch Dinge, die nicht so heilig sind und die Gott nicht so gefallen. Und er sagt, hey, ich möchte dich läutern wie Gold, dass du am Schluss rauskommst, brillant und rein und sauber und geheiligt. Und auch die Zeit wiederum auf dieser Stufe war relativ lang. Und dann hieß es, jetzt darfst du auf die dritte. Und da bin ich gerne drauf. Die war aus Gold. Die ganze Stufe Gold. Traumhaft. Und dieses Gold war kühl, angenehm wie Marmor und doch weich wie Samt. Och, da draufstehen war schön. Und auf dieser Stufe erlebte ich unwahrscheinlich viele Liebesdienste Jesu, Liebesdienste meines Vaters von Gott für mich. Gold bedeutet die Gunst des Herrn. Ihr kennt alle vom Goldstaub, der manchmal fällt, oder den Goldnuggets, die es gibt. Das heißt, die Gunst Gottes ist über dir. Auf dieser Stufe auszuharren ist wunderschön. Nicht davonlaufen. Wir haben die Tendenz, auf dieser Stufe zu stehen in unserem Leben. Grapsch, grapsch, schenk mir, segne mich, füll mich, mach mir, tu mir. Kaum hab ich's, rums renne ich in die Welt und mach damit, was ich will. Anstatt, dass ich da stehe und sag, und wie darf ich das jetzt einsetzen zu deiner Ehre? Und dann kam nach langer Zeit die vierte Stufe. Und die vierte Stufe war ein strahlender Diamant. Ich habe noch nie so einen Diamanten gesehen wie diese vierte Stufe. Und da draufstehen war genial. Gleichzeitig war das der Eingang dann in diesen Wagen, sprich in diese Dimension. Und mein Anliegen ist, dass ich euch hungrig gemacht habe nach dieser Dimension. Und wenn du dich benimmst wie ein Elisa, und sagst, ich lass dich nicht, Herr, es sei denn, du segnest mich. Ich gehe mit dir überall hin, ich verlasse dich nicht. Ich gehe durchs Wasserbad des Wortes, ich gehe durchs Feuer. Ich warte und verharre auf dieser Goldstufe, bis alles für mich da angekommen ist, was du hast, die volle Fülle. Wenn ihr das durchlebt, schenkt euch Gott geöffnete Augen. Ich bin davon felsenfest überzeugt. Damit wir fähig werden in der kommenden Zeit, damit wir fähig werden, im Morgen siegreich zu leben und die Welt zu retten, Land einzunehmen. Unser Land braucht dich. Unser Land braucht eure Gemeinde, braucht die Oase. Es ist eine geniale Berufung auf Deutschland, dass wir kämpfen für Europa, für Israel, dass wir zum Segen für viele Nationen werden. Und Gott braucht jeden in diesem Land. Wir leben noch in der Gnadenzeit Gottes. Die Gnade Gottes ist über dir. Die Fülle des Segens komme auf dich herab. Das Feuer Gottes falle auf dich im Namen Jesu. Steht auf. Halleluja. Herr, wir lieben dich. Und wir wünschten, dass das Lied, das wir am Anfang gesungen haben, ich liebe dich und brenne für dich, dass es Realität wird, dass es Wirklichkeit wird. Vater, im Namen Jesu flehe ich dich an, dass du jetzt dein Feuer sendest. In diesen kleinen Feuerflammen, wie wir es verkraften. Seid gesegnet im Namen Jesu mit dem heiligen Feuer Gottes, dass ihr brennende Fackeln werdet, um siegreich zu leben, im Heute und für das Morgen vorbereitet zu werden. Glaube sei freigesetzt im Namen Jesu, bei jedem Einzelnen. Und der Unglaube beugt die Knie, der Kleinglaube beugt die Knie, der Zweifel beugt die Knie und zieht Leine und verschwindet von hier, im Namen Jesu. Halleluja. Halleluja. Danke, dass Freisetzung stattfindet, dass wir geheilte Persönlichkeit werden, dass der Geist belebt wird, im Namen Jesu spreche ich zu deinem Geist in dir. Steh auf und lebe, steh auf und sei mutig und kühn. Und habe diese Mentalität, ich bleibe dran. Koste es, was es wolle und wie lang es auch dauern mag. Ich spreche jetzt auch für die aus, die schon lange für etwas beten. Gib nicht auf. Sei gesegnet mit Durchhaltevermögen. Gott ist dennoch Liebe. Jesus sitzt dennoch auf dem Thron. Er ist dennoch der Sieger. Und sei gesegnet mit dem Mut, dich zu entscheiden. Ich verlasse dich nicht. Ich bleibe dran. Und komm und tauche ein in die neue Dimension. Lebe dich hinein. Halte dich Gott hin. Vater, ich bitte für diese Gemeinde. Ich bitte für diese Gemeinde, Vater im Himmel. Dein Wort sagt, dass deine mächtige Rechte erhoben ist und den Sieg behält. Und ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu, schieb deine mächtige Rechte unter diese Gemeinde. Unter die Oase, unter jeden, der heute hier ist. Und hebe hoch, hin über den Staub und Schmutz dieser Erde, über den Nebel im Land, über die dunklen Schichten, durch die Schichten hindurch, hinauf in dein Reich komme, Halleluja, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so hier in Waiblingen, so hier in der Oase, so hier in jedem privaten Leben, der hier sitzt. Im Namen Jesu. Halleluja. Wirke, wirke an diesem Tag und bitte hör nie auf zu wirken, Herr. Und hilf uns, halt uns fest, dass wir dir nicht davonlaufen. So seid gesegnet im Namen Jesu und geht als gesegnete, gestärkte, ermutigte in die neue Woche hinein. Halleluja. Amen.